Du hattest sicher schon mal die Situation, dass du dir etwas so sehr gewünscht hast, aber es dann doch nicht bekommen hast. Vielleicht war das mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag, hast du dir was unbedingt gewünscht, hast es nicht bekommen. Vielleicht glaubst du, du brauchst diese eine Sache unbedingt, um glücklich zu werden. Aber Gott gibt es dir irgendwie nicht. Und jetzt stell dir mal vor, du wünschst dir etwas so sehr, du sehnst dich schon so lange danach, du betest vielleicht dafür, und jetzt musst du mit ansehen, wie ein anderer diese Sache bekommt. Wie er das bekommt, wie er das genießt, wie er das auskostet. Und das, was dann in uns hochkommt, ist Neid, oder? Vielleicht wünschst du dir einen Ehepartner. Du hast schon viel dafür gebetet, vielleicht auch schon einige Versuche unternommen. Und dann sagt dir vielleicht dein bester Freund oder deine beste Freundin, dass sie in einer Beziehung sind und dass sie heiraten wollen. Du siehst Menschen in deinem Umfeld heiraten, aber du bleibst irgendwie auf der Strecke. Vielleicht schaust du in den Spiegel und siehst einige Dinge, die du gerne ändern möchtest. Wenn ich doch nur attraktiver wäre, wenn ich doch nur sportlicher wäre, wenn ich doch nur größer wäre. Und dann siehst du vielleicht deine Freunde, deine Freundinnen und denkst, wenn ich doch nur so aussehen würde. Und du vergleichst dich mit anderen, bist unzufrieden und du beneidest sie. Vielleicht hast du finanzielle Herausforderungen, ja, du kommst gerade so zurecht und dann kommt irgendwie ein Freund und sagt, du, ich habe eine unerwartete Gehaltserhöhung bekommen. Er verdient sowieso schon mehr als du. Oh, wie schön für dich. Du siehst vielleicht, wie erfolgreich und glücklich jemand in seinem Beruf ist und du beneidest diese Person darum. Oder warum bin ich nicht so gesund? Warum habe ich nicht die Kraft und Gesundheit wie sie oder wie er? Warum sind meine Kinder nicht so gut in der Schule wie deren Kinder? Warum kann mein Kind nicht so gehorchen wie deren Kind? Warum geht mein Kind nicht mit dem Herrn wie die anderen Kinder in der Gemeinde? Warum haben so viele Paare Kinder und wir haben keine Kinder? Warum ist mein Mann nicht so einfühlsam wie dieser Mann? Oder warum ist meine Frau nicht so attraktiv wie die andere? Warum haben die ein Eigenheim und warum habe ich keins? Und vielleicht siehst du auch, wie jemand dem Herrn nachfolgt, wie er dem Herrn treu dient, wie Gott diesen Dienst segnet. Und du siehst die Begabung und fragst dich, ja, warum habe ich das nicht? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich nicht so gut reden? Warum kann ich nicht so singen oder Gitarre spielen? Warum kenne ich die Bibel nicht so gut wie er? Vielleicht siehst du, wie jemand ständig von Menschen umgeben ist, so ein richtiger Menschenfreund. Ja, Menschen lieben diese Person, sind gerne in ihrer Anwesenheit, sie mögen die Art. Warum bin ich nicht so? Und vielleicht kannst du dich irgendwo wiederfinden. Vielleicht sind es auch mehrere Dinge, die bei dir zutreffen und du kämpfst mit Neid. Und es zieht dich immer wieder runter, wenn du diese eine Person siehst, die du beneidest, vielleicht durch einen WhatsApp-Status, vielleicht wenn du ihr begegnest, wenn du über sie nachdenkst. Was tust du dagegen? Was unternimmst du gegen diese Gedanken des Neids? Es gibt einige Sünden, auch gerade in der Bibel beschrieben, da haben wir eine sehr gute Vorstellung von dem, wie die Konsequenzen aussehen können, wie verheerend es sein kann. Und das schreckt uns auch meistens davon ab, das zu begehen, oder? Ich spreche jetzt sehr weltlich, aber wenn ich über einen Mord nachdenke, das macht nicht viel Sinn, weil ich dann ja die meiste Zeit meines Lebens im Gefängnis verbringen werde. Ich bin dann getrennt von meiner Familie, ich verliere mein ganzes Leben. Ganz zu schweigen von der Schuld, von der Last der Schuld. Und das schreckt uns ab, jemanden umzubringen oder in Ehebruch. Ich zerstöre meine Ehe, ich zerstöre die Familie, meinen Ruf, ich zerstöre damit auch mein Leben. Und so mache ich manchmal einen Unterschied zwischen den Sünden, weil sie unterschiedliche Konsequenzen haben. Aber welche Konsequenz hat Neid? Sieht ja keiner. Ist einfach nur in mir drin. Ich kann hier sitzen und keiner sieht, dass ich neidisch bin. Richtig? Einfach nur, das trage ich mit mir selber aus. Und selbst wenn es nach außen hin vielleicht keine Folgen hat, richtet Neid immer einen Schaden in uns an. Es verzerrt nicht nur unser Denken, sondern erstickt auch unsere Zuneigung zu anderen Menschen. Es zerstört unsere Beziehungen, es nimmt unseren Frieden und es macht es uns auch schwerer, das Gute in unserem Leben zu sehen. Ich bin nicht dankbar für das, was ich habe, sondern ich schaue ständig nur das, was andere haben. Und es raubt uns letztlich die Möglichkeit, ein wirklich gewinnbringendes Leben zu führen. Und deswegen möchte ich mit euch heute über das Thema Neid nachdenken. Wir machen jetzt in der Sommerpause quasi ein paar thematische Predigten. Neid, ein Angriff auf Gott. Neid ist ein Angriff auf Gott. Die erste Bibelstelle. Wir werden heute einige anschauen. Ich habe die meisten hier vorne, ja, aber könnt gerne mit mir aufschlagen. Ich warte auf euch. Jakobus 3, die Verse 14 bis 15. Jakobus 3, die Verse 14 bis 15. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Neid ist ein Herzensproblem. Das tragen wir in uns. Und Neid kommt nie allein. Ja. Wo Neid ist, da ist Unordnung. Das lesen wir. Wo Neid ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Das heißt, Neid ist immer nur der Anfang. Und wenn Neid sich breit macht, folgen weitere schlimmere Sünden. In der Kirchengeschichte haben geistliche Männer immer wieder vor dieser unterschätzten Sünde gewarnt. Ja, man hat sie auch die Todsünde genannt, weil Neid ein grundlegendes Problem darstellt und eine Quelle ist einfach für viele andere Sünden, die daraus hervorgehen. Und da gab es einen Pastor vor 300 Jahren, Pastor William Law, der hatte großen Einfluss auf die Erweckungsprediger George Whitefield und John Wesley. Und er hat immer seine Schüler darauf hingewiesen, dass das Übel des Neids die kleinlichste, niederträchtigste und bösartigste Leidenschaft ist, die in das Herz eines Menschen eindringen kann. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, die wir jetzt anführen könnten. Ich werde heute nur einige anreißen, aber wir sehen das vor allem auch bei Jesus. Als Jesus vor Pilatus angeklagt wurde, da wusste Pilatus, dass die schriftgelehrten Pharisäer ihn aus Neid überliefert haben. Sie waren so voller Neid, obwohl sie wussten, dass das der Sohn Gottes ist, den sie da ans Kreuz bringen. Sie konnten es nicht ertragen, dass Jesus die ganze Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, dass die Menschen ihn geliebt haben, ihn gefeiert haben und nicht ihnen zuhören wollten. Sie waren ja die geistlichen Führer, aber ihnen wollte man nicht zuhören, sondern Jesus wollten sie hören. Sie haben ihn beneidet. Und Jesus kannte sich auch besser in den Schriften aus. Er hat sie auch immer wieder bloßgestellt, weil sie ihn ja angegriffen haben. Und da sehen wir auch, Neid führte dazu, dass sie ihn dann letztlich ans Kreuz gebracht haben. Und Neid führt immer zu schlimmeren Sünden. Schlagt mit mir gerne jetzt einen längeren Abschnitt aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 15. Was ist Neid? Matthäus 20, die Verse 1 bis 15. Das ist ein etwas längerer Abschnitt, den möchte ich aber ganz vorlesen. Matthäus 20, die Verse 1 bis 15. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was Rechtes werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und bezahl ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Ich denke, wir können uns sehr gut in diese Arbeiter hineinversetzen, oder? Die mehr gearbeitet haben und dann auch mehr erwartet haben. In der prallen Sonne gearbeitet, geschwitzt und am Ende des Tages völlig erschöpft. Weiß nicht, kennt ihr vielleicht, wenn man mal einen Tag draußen gearbeitet hat, in der Hitze, man ist völlig erschöpft. Und dann kommen da welche, die vielleicht nur beim Aufräumen geholfen haben und kriegen den gleichen Lohn. Auf der Baustelle wird immer so scherzhaft mit Leuten geredet, da kommen manche zum Arbeiten, manche kommen immer nur zum Essen. Das kenne ich von früher, da hat man immer Späße gemacht. Und so ein bisschen fühlt sich das hier an. Da kommen welche und die kriegen aber die gleiche Belohnung, also das gleiche gute Essen. Aber der Arbeitgeber hat das ausgezahlt, was vereinbart wurde. Und wir denken aber oft nach dem Motto so, fair ist nicht mehr fair, wenn der andere fairer behandelt wird. Der Arbeitgeber sagt, blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Wörtlich steht da eigentlich, oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Wir glauben, da hat jemand einen Vorteil, der steht ihm gar nicht zu. Das hat er doch gar nicht verdient. Und dann werfen wir demjenigen einen bösen und nachtragenden Blick zu, missgönnend. Neid geht noch viel weiter als Eifersucht. Das ist diese missgünstige, frustrierte Bestürzung darüber, dass gerade diese Person das bekommt. Unser Blick wird böse, wenn wir den ganzen Tag für diesen einen Denar arbeiten und dann mit ansehen müssen, wie auch der einen Denar bekommt, der nur einen Bruchteil davon gearbeitet hat. Neid ist Frust. Wir denken, dass der andere diese guten Dinge, diese Vorteile, die hat er gar nicht verdient. Und Gott sagt, blickst du böse, weil ich gütig bin. Und wir gehen später darauf nochmal ein. Und ich möchte nochmal zum Verständnis auch ein bisschen auf diese Begriffe eingehen, weil auch auf den Begriff Eifersucht, weil das kann man manchmal in Verbindung bringen und es gibt auch tatsächlich Überschneidungen, der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Eifersucht kann berechtigt sein. Wenn ein Ehepartner dem anderen untreu ist, dann ist Eifersucht berechtigt, weil als Ehepartner sollte man loyal zueinander sein. Gott nennt sich selber, er ist ein eifersüchtiger Gott. In 2. Mose 34, 14 sagt er, du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Alle Menschen sollen Gott anerkennen und sollen ihm ergeben sein. Er ist der einzige Gott. Aber das Problem bei unserer Eifersucht ist häufig, dass wir oft eifersüchtig sind, wenn wir gar kein Anrecht darauf haben. Ja, wir denken oft in unserem Herzen, dass uns bestimmte Dinge, Menschen oder vielleicht auch Positionen zustehen. Ist aber gar nicht der Fall. Vielleicht an der Arbeit, wo es um Arbeitspositionen geht. Oder wir entwickeln dann irgendwie Erwartungen und Ansprüche, obwohl wir eigentlich keinen Anspruch darauf haben. Ein ganz simples Beispiel. Stell dir vor, du kommst heute zum Gottesdienst und du denkst, ich will heute unbedingt mit dieser Person sprechen und die muss sich heute viel Zeit für mich nehmen. Ja, du kommst einfach mit dieser Erwartung, ich will, dass diese Person heute viel mit mir redet. Ich brauche das. Und dann nach dem Gottesdienst merkst du aber, diese Person ist mit einer anderen im Gespräch und hat gar keine Zeit für dich. Und dann beneidest du die oder bist du eifersüchtig auf die Person, die gerade mit ihr redet und die, dass sie so viel Zeit für die andere Person investiert und nicht in dich. Wenn wir dann nicht bekommen, was wir uns vorstellen, was wir erwarten, sind wir einfach schnell enttäuscht und fühlen uns ungerecht behandelt. Und so eine Art von Eifersucht ähnelt stark dem Neid. Kurz gefasst, ich bin verletzt, weil ich nicht das habe, worauf ich ein Anrecht habe. Und bei Neid, wenn wir auf das Thema Neid zu sprechen kommen, geht es häufig um eine ganz bestimmte Person, die wir beneiden. Und vielleicht hast du auch so eine Person in deinem Leben. Es ist selten so, dass man sich vielleicht über irgendeinen Fußballer ärgert, dass er so ein tolles Auto fährt oder eine Villa hat. Oder vielleicht kenne ich irgendjemanden aus den Nachrichten, aus YouTube oder so. Die beneide ich eher nicht, sondern es ist eher der Freund, der Nachbar, ein Verwandter, vielleicht jemand aus der Gemeinde. Neid geht immer fokussiert auf eine ganz bestimmte Person. Und Neid weckt in uns dieses Denken, gerade diese Person hat das eigentlich alles gar nicht verdient. Es steht ihr nicht zu, ich sollte das haben. Und Neid geht dann auch so weit, dass ich sogar der Person Verlust und Unglück wünsche. Ich wünsche, dass sie das verliert, worum ich sie beneide. Und das ist einfach zutiefst gottlos, weil da überhaupt keine Liebe ist. Neid ist pure Selbstliebe. Es geht nur um dich selbst. Zwei Stellen aus dem Buch der Sprüche. Da heißt es, wer seinen Nächsten verachtet, der sündigt. Weil Neid kann uns eben dazu bringen, dass wir auf andere herabsehen. Dass denjenigen, den wir beneiden, wir unterstellen vielleicht irgendwas, wir machen irgendwelche Vorwürfe. Oder in Sprüche 17, Vers 5, wer schadenfroh ist, bleibt nicht ungestraft. Neid bringt uns, wie eben schon gesagt, manchmal dazu, dass wir uns Verlust für den anderen wünschen und wir hoffen, dass derjenige, der den Schaden dann auch bekommt, dass es ihm auch wehtut und wir freuen uns darüber. Neid ist so verdorben. Neid kann so viel Böses in uns bewirken. Und das sind eben Gedanken, die durch Neid entstehen. Und wenn Jesus sagt, es gibt nichts Wichtigeres, als dass ihr mich liebt, und dann fügt er hinzu, und dass du den Nächsten lieben sollst wie mich selbst, dann wird Satan sicherlich alles dran setzen, um das zu verhindern. Und dazu gebraucht er eben auch Neid. Wenn wir uns erinnern an die erste Geschwisterbeziehung, Satan gebrauchte Neid, um die zu zerstören. In 1. Johannes 3 ist auch eine gewisse Erklärung, da heißt es, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Wieder hier dieser Befehl, wir sollen einander lieben. Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Abel hat sich nicht schuldig gemacht an seinen Bruder, er hat ihm nichts getan. Aber die Tatsache, dass Gott sein Opfer angenommen hat und das von Kain nicht, hat für Kain ausgereicht, dass er ihn beneidet hat. Und dann endet es nicht einfach nur mit Neid in Gedanken, sondern Neid wurde so groß in ihm, dass er ihn letztlich ermordet hat. Es endet im Brudermord. Und das soll für uns eine Warnung sein, wo Neid im Extremfall hinführen kann. Es muss nicht immer ein Mord sein, aber es führt zu vielen schlimmeren Sünden und verdirbt unseren Charakter. Und Neid ist eben häufig nur der Anfang. Und ich glaube, in den letzten 10, 15 Jahren ist das Thema Neid auch nochmal auf eine neue Stufe gekommen, würde ich sagen. Gerade durch das Internet und vor allem Social Media. Und das ist sehr aktuell, oder? Ich glaube, damit können wir alle was anfangen. Und selbst ein berühmter Sozialpsychologe, ein Atheist, Jonathan Haidt, er sagt, dass durch diese perfekte Selbstdarstellung im Internet das Thema Neid befeuert wird. Und er sagt, du postest dein perfektes Leben und dann swipest du durch die Fotos anderer Mädchen, die ein noch perfekteres Leben haben und du fühlst dich niedergedrückt. Eigentlich geht's dir gut, aber dann schaust du jemand anderen an und denkst du, ja, jetzt geht's mir nicht mehr so gut. Und er nennt das, also dieser Psychologe nennt das Vergleichen und Verzweifeln. Und das trifft bei Neid zu. Man vergleicht sich und man verzweifelt. Neid hat es schon immer gegeben, bei den ersten Brüdern, aber auch heutzutage. Und du kannst heute am Leben des anderen teilhaben. Ja, du siehst die Fotos von Bekannten im Urlaub, jetzt sehr aktuell, viele Urlaubsfotos. Du siehst die perfekte Kulisse, die perfekte Familie, Fotos von romantischen Abendessen zu zweit. Dann siehst du vielleicht Erfolge, wie der Sohn das entscheidende Tor im Finale schießt. Oder du siehst der Hund, der da in die Kamera lächelt. Und ich will das nicht mit Schadenfreude sagen, aber das, was häufig dargestellt wird, entspricht ja nicht immer der Realität. Und ein Seelsorger sagte auch mal, dass aus seiner Erfahrung die Ehen, die besonders in einer Krise steckten, sich nach außen hin besonders glücklich gegeben haben. Und ich möchte überhaupt nicht alle unter einen Generalverdacht stellen, dass alle, die glückliche Familienfotos teilen, dass das irgendwie das nicht gut läuft. Überhaupt nicht. Ich freue mich darüber, wenn Familien glückliche Fotos teilen und auch wenn Paare etwas zusammen unternehmen. Das ist so ein Segen. Aber vielleicht beneidest du eine Familie und würdest gerne mit ihr tauschen, aber das, worum du sie beneidest, entspricht gar nicht der Realität. Und denk mal an die Menschen, die vielleicht dich beneiden. Jemand ist neidisch auf dich. Was glauben sie über dich? Was bewundern sie an dir? Und was macht es mit dir, dass diese Menschen traurig sind, dass sie nicht so sind wie du? Vielleicht wirken wir nach außen glücklich, erfolgreich und zufrieden und Menschen beneiden uns darum und sagen, boah, ich wäre gerne in deiner Situation. Aber innerlich sieht es vielleicht ganz anders aus und wir sind unsicher, unzufrieden und vielleicht unglücklich. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt jedes Familienglück in Frage stellen oder wenn man jetzt irgendwie ein Foto sieht oder so. Aber wir sollen nüchtern sein und nicht glauben, dass wir die Einzigen sind, die Herausforderungen haben, sondern das haben wir alle. Und diese Bilder entsprechen nicht immer der Realität. Da sollen wir einfach nüchtern sein und uns nicht zu sehr davon blenden lassen und vielleicht auch nicht zu viel Zeit damit verbringen. Aber vielleicht hast du schon lange mit Neid zu kämpfen und da reicht es nicht, einfach nur ein Gebet zu sprechen und das Thema ist erledigt für immer. Oder hier sind 1, 2, 3 Schritte und wenn du die befolgst, dann funktioniert es. Sondern wir müssen lernen, unsere alten Gewohnheiten und auch diese alten Werte, die wir vielleicht hatten, immer wieder oder die auch immer wieder auftauchen, dass wir die lernen zu hassen. Und dass wir Verantwortung für das übernehmen, was in unseren Gedanken eigentlich passiert. Dass wir das nicht einfach kleinreden, weil es sieht ja keiner, sondern dass wir das wirklich ernst nehmen, was in uns vor sich geht. Und dass wir dann stattdessen neue, gottgefällige Gewohnheiten aneignen. Und nachdem wir jetzt Neid so ein bisschen grob abgesteckt haben, möchte ich mit euch so eine Art Gegenangriff starten. Wie können wir denn gegen Neid angehen? Worauf sollen wir Wert legen? Und was gibt die Bibel uns dafür Prinzipien an die Hand? Als erstes möchte ich darauf eingehen, bewerte deine Wünsche. Wie wir schon festgestellt haben, sind wir Kinder unserer Zeit. Wir können gefühlt alles haben. Unseren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben in den Geschäften Produkte und Lebensmittel aus aller Welt. Wenn wir etwas brauchen, ich kann es bestellen, das ist vielleicht schon morgen da. Und das ist Wohlstand. Das ist Luxus. So war das nicht immer. Ich habe jetzt in den Ferien, im Urlaub, habe ich mit meiner Oma gesprochen. Die wird nächstes Jahr 90. Und das war einfach so interessant, was für einen Blick sie hat. Sie hat mir aus ihrer Kindheit erzählt, was sie für Situationen hat. Sie war hat den Krieg auch noch miterlebt. So ein anderes Leben. Und wir haben so einen Wohlstand, so einen Luxus. Aber das macht auch was mit uns. Ich will es nicht verteufeln, aber einfach, dass wir auch nüchtern darüber nachdenken. Gott hat damals im Garten Eden viele unterschiedliche Bäume geschaffen. Und wie Gott sie selbst beschreibt, ist, sie waren lieblich anzusehen. Sie waren begehrenswert. Also man hatte Lust, von diesen Bäumen zu essen. Etwas zu begehren ist nicht prinzipiell falsch. Das Wort begehren wird ja vielleicht manchmal nur negativ gesehen, aber selbst im Zusammenhang mit dem Ältestendienst heißt es ja, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also begehren prinzipiell ist nicht falsch. Es kommt immer darauf an, was wir begehren. Und bei Eva war das Problem, dass sie ein Verlangen nach der verbotenen Frucht hatte, weil auch das war ein begehrenswerter Baum. Und sie hatten halt diesen Garten voller verlockender Angebote und sie standen in der Herausforderung zu entscheiden, welchen Bedürfnissen können wir jetzt nachgehen und welchen eben nicht. Und seitdem hat es sich so ein bisschen bei uns Menschen verankert, dass wir meinen, dass es schon fast ein Grundrecht ist, dass wir das bekommen, was wir eigentlich wollen. Nimm dir doch, was dir gut tut. Wenn es dir gefällt, wenn es dir gut tut, dann mach das doch. Das ist so ein bisschen die Predigt der Gesellschaft heutzutage. Tu, was dir gefällt. Nimm, was du willst. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Freiheit zu haben, zu tun und zu machen, was man möchte. Und wenn wir in 2. Timotheus 3 schauen, dann werden die Menschen in den letzten Tagen beschrieben. Da heißt es unter anderem, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht jedem Reiz, nicht jedem Impuls nachgehen, der uns geboten wird. Weil das Angebot, es ist riesig. Und wir sollen unterscheiden, welche Bedürfnisse sollen wir nachgehen, welche nicht. Und da sind wir alle gefragt, uns selbst zu prüfen. Prüf dein Herz. Schau mal, was du wirklich willst und was du begehrst. Was sind so die Dinge, über die du ständig nachdenkst? Oder über die du so Tagträume hast, wenn du tagsüber mal Zeit hast? Worüber denkst du nach? Was sind die Dinge, die dein Herz höher schlagen lassen? Und dann geht es eben darum zu unterscheiden, was habe ich für Wünsche und welche Wünsche darf ich behalten, welche sollte ich verwerfen? Und da ganz einfache Regel, hat Gott es erlaubt, diene ich dann mit nur mir selbst oder kann ich Gott damit ehren und habe ich ein Anrecht darauf? Kurz gesagt, ist es im Einklang mit Gottes Wort und mit Gottes Prinzipien, was ich mir da eigentlich wünsche? Und wenn wir diese Sache verwerfen müssen, dann sagt der Kolosserbrief, töten, töte diese Sache, ersticke es, hunger es aus. Lass es keine Wurzeln in dir schlagen, weil wenn wir diese Selbstprüfung nicht machen, wenn wir uns nicht ständig prüfen, wir sollen unser Herz behüten, wenn wir das nicht tun, dann lassen wir diese Wünsche in uns wachsen und dann schlagen sie Wurzeln und dann wachsen sie immer größer. Daher sollen wir uns immer wieder selbst prüfen, was ist eigentlich das, wonach mir so wirklich verlangt? Wem gehe ich nach? Das ist der erste Schritt. Dabei hört es natürlich nicht auf, aber das ist so der erste Schritt. Wie letzte Woche haben wir gehört, wir sollen Acht geben auf unsere Worte, auf das, was wir reden. Das Schlechte sollen wir ablegen und das Gute sollen wir anziehen. Das sollen wir uns neu angewöhnen. Was sollen wir hier anziehen? Und da möchte ich aus Philipper 3, Vers 8, da sagt Paulus, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus war nicht Gott. Paulus war ein Mensch wie wir. Er hatte Bedürfnisse, er hatte Schwächen und er musste sich auch um alltägliche Dinge kümmern. Aber seine Priorität war die Gemeinschaft mit Gott, ihn zu erkennen. Und alles andere steht hinten an. Alles andere ist für ihn im Vergleich Schmutz, es ist Dreck. Alles andere im Vergleich, Gott zu erkennen, ist Dreck. Und wir Christen sind dazu berufen, uns nach Dingen zu sehen, die ewig sind, die nicht hier bleiben, sondern die ewig sind. Der größte Wunsch, das stärkste Verlangen, auf das wir Wert legen sollten, ist der Wunsch, den Ewigen zu kennen, also Gott zu kennen. Ähnlich heißt es in Jeremia 9, die Verse 22 bis 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Ja, das ist das, was Gott gefällt. Das wünscht sich Gott, dass unser stärkstes Verlangen ist, ihn zu kennen und ihn zu verstehen. Und wenn das sein höchstes Verlangen ist, dann hilft es dir auch, all deine anderen Lebenswünsche, deine Prioritäten zu ordnen. Wenn unsere stille Zeit mit Gott und seinem Wort, wenn es täglich genährt und gepflegt wird, dann wird es zwangsläufig beginnen, weniger wertvolle Wünsche auch zu verdrängen. Es wird unser Leben ordnen. Und daher möchte ich uns motivieren und aufrufen, richte dein Verlangen auf die Zeit mit Gott aus. Stärke es, indem du treu darin bist. Das ist für die meisten nichts Neues. Wir kennen das. Pfleg die stille Zeit, priorisiere das immer wieder. Wir müssen es immer wieder neu priorisieren, weil wir nachlassen, weil wir abgelenkt sind, weil das Angebot riesig ist. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu vergeuden. Deswegen sei ehrlich zu dir. Was hält dich von der Zeit mit Gott ab und priorisiere das immer neu? Also als erstes, richte dein Verlangen auf die Beziehung zu Gott aus. Richte dein Verlangen auf die Beziehung zu Gott aus. Und vorhin habe ich das schon ein bisschen angeführt, dass Neid Lieblosigkeit ist. Es ist absolut gottlos. Und wenn Neid in uns wächst, kann es zu viel schlimmeren Handlungen kommen. Jadasch hat es vorhin in der Einleitung schon erwähnt, wie wir es auch in der Bibellese gehört haben, wie Saul reagiert hat. David wurde gefeiert von den Menschen. Sie haben ihn bejubelt. Sie haben ihn hochgehoben. Und er wurde neidisch. Und was hat er gemacht? Er hat versucht, David zu töten. Und als ihm das nicht gelungen ist und er gemerkt hat, dass der Herr mit ihm ist, so sagt er es auch, hat er sich irgendwie eine Herausforderung ausgedacht, in der David durch die Philister getötet werden sollte. Also er wurde so, sein Hass wurde so groß, dass er auch dann kreativ wurde. Und es zeigt einfach in vielen anderen Geschichten ebenso, Neid ist Lieblosigkeit und führt zu schlimmeren Sünden. Okay, die Stelle habe ich nicht. 1. Korinther 12, Vers 4, ganz kurz. Die Liebe beneidet nicht. 1. Korinther 12, Vers 4. Die Liebe beneidet nicht. Was können wir machen, wenn wir jemanden beneiden? Also erstens, richte dein Verlangen auf die Beziehung zu Gott aus. Zweitens, du musst dich entscheiden, denjenigen zu lieben, den du beneidest. Wenn du diese neidischen Gefühle besiegen willst, liebe den, den du beneidest. Und das hat nichts damit zu tun, dass du zunächst warme Gefühle der Zuneigung zeigen musst. Im Gegenteil, die Liebe ist gerade dann am nötigsten, wenn du diese warmen Gefühle nicht hast und wenn du keine Zuneigung spürst. Du musst dich entscheiden, sie zu lieben. Und wenn die Liebe wächst, dann wird Neid automatisch kleiner, weil beides kann nicht gleichzeitig existieren. Wie sieht diese Liebe praktisch aus? Und ich glaube, das ist eine Stelle, die wird so häufig in unseren Predigten zitiert, aber es ist einfach so entscheidend, weil wir da auch, glaube ich, immer wieder versagen. Philipper 2, unser Vorbild Christus, wie er gedient hat, wie er geliebt hat. Philipper 2, die Verse 3 bis 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Diese Anweisung, die ist ein ganz krasser Gegensatz zu dem, was Neid in uns auslösen will oder wie dem Neid nachzugeben. Es ist unmöglich, Neid in unserem Herzen zuzulassen und diese Gebote zu befolgen. Stellt euch mal frisch gebackene Eltern vor. Vielleicht waren sie vorher faul und egoistisch, aber nachdem das Baby aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, werden sie zu aufopfernden Dienern. Wenn das Baby nachts weint, stehen sie auf. Wenn das Baby fällt, heben sie es auf. Wenn das Baby weint, kümmern sie sich. Man schaut und sorgt sich den ganzen Tag um das Kind. Man wird zu einem Diener. Das ist so eine Liebe, die Gott irgendwie den Eltern gegeben hat zu dem Kind. Und auch wenn das Kind anstrengend ist und nervig ist, wenn das Kind dann irgendwann läuft, man freut sich riesig, wenn das Kind auf einmal laufen kann. Und wenn es dann in die Schule geht und anfängt Sport zu machen, dann freut man sich über die guten Noten und Erfolge. Man freut sich, man ist nicht neidisch auf das Kind. Und wenn das Kind auf dem Sportplatz erfolgreich ist, vielleicht ein guter Fußballer, dann wirst du nie den Vater hören, der sagt, jetzt holt mal den Jungen darunter, der hat schon genug Tore gemacht. Nein, er wird das Kind unterstützen, er wird sich freuen, wenn das Kind Erfolge hat. Eltern wollen, dass ihr Kind es besser macht als sie selbst. Sie wollen, dass es weiterkommt, dass es über sich hinaus wächst. Und selbst wenn es 10-mal besser oder erfolgreicher ist als ich, wünsche ich meinem Kind, dass es gut läuft. Sein Erfolg ist kein Grund für Neid, Missgunst oder Traurigkeit, sondern ein Grund zur Freude, zur Bewunderung oder Zufriedenheit. Die Liebe sucht das Wohl dessen, der geliebt wird. Und sie hofft das Beste im Leben dessen, der geliebt wird. Und die Liebe hat immer das Ziel, das Wohlergehen des geliebten Menschen auf jede mögliche Art und Weise zu fördern, wie ich nur kann. Aber leider sind das nicht unsere Gedanken, die wir jetzt dem Bruder gegenüber haben, der jetzt auf einmal eine Gehaltserhöhung bekommen hat, oder? Da haben wir nicht diese Liebe, da haben wir nicht diese, oh, da freuen wir uns, dass du so erfolgreich bist. So fühlen wir uns auch nicht, wenn wir vielleicht die Freunde sehen, die scheinbar alle Vorteile des Lebens genießen und ich nicht. Aber diese Gefühle können sich ändern, wenn wir uns entscheiden, sie als Menschen in unserem Leben zu betrachten, die wir wirklich lieben wollen. Und das passiert nicht passiv, sondern es muss aktiv passieren. Es kommt nicht von selbst, sondern es muss aktiv passieren. Wie kann ich auf liebevolle und aufrichtige Weise ein Segen für diese Person sein, die ich vielleicht beneide? Wie kann ich das Werkzeug sein, das Gott in ihrem Leben wirkt? Wie kann ich die Liebe, die Gott mir übermäßig gibt, weitergeben an diese Person? Und wenn wir jetzt diesen Text weiterlesen, heißt es ja, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Jesus ist uns mit dieser Liebe vorangegangen. Alles als vollkommenes Vorbild mit vollkommener Liebe. Mit all den Opfern, die es mit sich bringt. Und Liebe zu geben bedeutet nicht, dass es ein Spaziergang ist. Es bedeutet, man bringt viele Opfer und vielleicht kriegst du nichts zurück. Aber du folgst dem Vorbild Jesu. Deswegen ermutige ich dich, liebe aufrichtig den du beneidest. Liebe den aufrichtig, den du beneidest. Weil dann wird kein Platz für Neid in deinem Herzen sein. Als erstes richte dein Verlangen auf den Herrn aus, auf die Zeit mit dem Herrn, auf die Gemeinschaft mit Gott. Das soll dein höchstes Verlangen sein. Und als nächstes liebe aufrichtig den, den du beneidest. Mit der Liebe, mit der Christus dich geliebt hat. Und dann möchte ich dich auch noch ermutigen, freu dich mit. Freu dich mit. In Römer 12, 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Ich denke, wenn man jetzt spontan antworten würde, würde man sagen, mit jemandem trauern ist schwerer, als mich mit jemandem zu freuen, oder? Ich glaube, wenn wir ehrlich darüber nachdenken, ist es andersrum. Wenn jetzt ein Bekannter dich anruft und sagt, ein Angehöriger ist in einen Unfall verwickelt und liegt im Koma im Krankenhaus, du fährst dahin und es wird nicht schwer, in diesen Umständen mit dem anderen ehrlich zu trauern, oder? Ich glaube, das fällt uns nicht so schwer. Aber mich ehrlich mit jemandem zu freuen, der Erfolg hat und ich nicht? Über das eigene Glück freut man sich, über gemeinsames Glück freut man sich auch. Aber die Herausforderung besteht darin, sich mitzufreuen, wenn andere einen Grund zur Freude haben. Und richtig schwierig wird es dann, wenn andere einen Grund zur Freude haben, vielleicht mein Freund sich über etwas freut, was ich selber haben möchte. Wenn mir jetzt jemand erzählt, ich habe jemanden kennengelernt und wir wollen heiraten, da kann ich mich ehrlich mitfreuen, weil ich glücklich verheiratet bin. Anderen geht es aber nicht so. Aber bei anderen Themen fällt es mir vielleicht schwerer, mich wirklich mitzufreuen. Und so gibt es sicherlich bei jedem von uns Bereiche, wo es uns einfach schwerfällt, uns mit dem anderen zu freuen, weil wir das selber für uns wünschen. Und deswegen gibt es im Jakobusbrief eine Perspektive, die uns helfen soll, die auch mir sehr geholfen hat. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir lesen diesen Vers, glaube ich, häufig mit dem Blick auf unser eigenes Leben. Dieser Vers hilft uns dann, Gott wirklich aufrichtig zu danken für all das Gute, was er mir gegeben hat. Ja, alles ist eine Gabe von Gott. Alles in meinem Leben sind vollkommene Geschenke. Aber dasselbe gilt auch für die Menschen, die du beneidest. All die Gaben in ihrem Leben, die dich traurig machen, die dich vielleicht quälen, wurden ihnen von Gott geschenkt. Das heißt, wenn ich jemanden beneide, dann richtet sich mein Ärger gegen die falsche Person. Denn das, worum du die Person beneidest, würde sie nicht besitzen, wenn Gott es ihnen nicht gegeben hätte. Die Arbeiter im Weinberg, die als letztes eingestellt wurden, konnten nichts dafür, dass sie den gleichen Lohn bekommen haben. Der Hausherr hat es entschieden. Also letztlich ist Neid ein Angriff gegen Gott. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir werfen Gott vor, dass er einen Fehler macht. Gott, du hast da was übersehen. Deine Fürsorge ist mangelhaft. Diese Person braucht das gar nicht. Ich brauche das. Kain war neidisch auf seinen Bruder, weil Gott sein Opfer angenommen hat. Er müsste Gott den Vorwurf machen. Saul war neidisch auf David, weil David so angesehen war und weil David viel gelingen hat. Aber wer hat ihm das gegeben? Das heißt immer wieder, Gott war mit David und Gott hat ihm das Gelingen gegeben. Er müsste Gott den Vorwurf machen. Und deswegen sagt der Hausherr im Gleichnis: Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Wenn ich neidisch bin, dann verurteile ich Gottes Güte gegenüber meinem Nächsten. Ein Beispiel von mir: Ich fahre seit einiger Zeit, seitdem wir umgezogen sind, mit dem Fahrrad am Wasser entlang zur Arbeit. Und ich habe immer wieder Kanufahrer da fahren sehen. Und ich habe das früher auch mal gemacht, ab und zu. Und ich habe mir immer so gedacht, es kam einfach so ein Wunsch, das wäre doch mal toll, so ein Kanu zu haben, oder? Ab und zu Kanu zu fahren, ist doch schön, das sieht so schön aus, wie die da langfahren. Und ich fahre da immer wieder lang und sehe die immer wieder und ja, habe ich mir das einfach so gewünscht. Und dann habe ich mit meinem besten Freund telefoniert, der wohnt in Berlin, und erzählt mir einiges, was bei ihm so vor sich geht. Und dann sagt er, ja, wir wurden letztens von unseren Nachbarn eingeladen, wohlhabende ältere Leute, und die haben mir ein Kanu geschenkt, ein richtig gutes Kanu. Und ich habe mir gedacht, Gott, der wollte gar kein Kanu, ich wollte das Kanu. Das ist ein Fehler. Und ich weiß, das ist ein total banaler Grund, ein banaler Wunsch. Wenn ich darüber nachdenke, ich habe gar keine Zeit, Kanu zu fahren. Aber der Wunsch war einfach da und jetzt höre ich, mein Freund hat das. Er braucht das doch gar nicht, ich brauche das doch. Ich könnte eigentlich jetzt ein Foto mitbringen. Ich bin nämlich diesen Sommer jetzt mit diesem Kanu gefahren. Wir waren im Sommer zu Besuch. Aber ich darf lernen, Gott macht gute Geschenke und ich darf mich mit ihm freuen, dass Gott ihm dieses Kanu geschenkt hat, jetzt in diesem Fall. Und wir müssen uns bewusst über die Gaben freuen, die Gott beschlossen hat, dem anderen und nicht uns zu geben. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel und ich bin drüber weg, glaube ich. Aber vielleicht haben wir andere Sachen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und da dürfen wir auch diesem Wort glauben, Gott macht vollkommene Geschenke. Und vollkommen heißt, es ist richtig, es ist am Platz, es ist auf den Punkt gebracht. Gott macht keine Fehler. Es ist nicht leicht, sich mit anderen zu freuen, aber es ist richtig, weil Gott souverän ist. Gott ist Gott und du bist es nicht. Und er trifft Entscheidungen und wir dürfen lernen, ihm dazu vertrauen. Er hat uns unterschiedlich gemacht und uns souverän mit Gaben und vielem anderen ausgestattet, wie er es für richtig hält. Und selbstverständlich hat der eine mehr Privilegien als der andere. Aber Gott macht keine Fehler, auch nicht in deinem Leben. Sei dankbar für das, was er dir gegeben hat, was er dir anvertraut hat. Ja, Gott sagt zu Paulus, Gott sagte zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das, was du meinst, das dir fehlt, möchte Gott gebrauchen, um dich näher an sich zu ziehen. Er ist genug, er stillt alle deine Wünsche. Also freu dich mit deinem Nächsten, weil Gott der Geber ist. Und wir müssen uns angewöhnen, regelmäßig stille zu werden und uns über die Segnungen und auch über die Erfolge unserer Mitmenschen ehrlich zu freuen, ohne Selbstmitleid. Und das immer wieder. Und das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was wir heute erledigen und dann ab morgen laufen wir neidfrei durch die Gegend. Nein, das ist etwas, wir haben uns Gewohnheiten angeeignet. Wir sind durch die Sünde verdorben und wir müssen lernen, neue gute Gewohnheiten, gottgefällige Gewohnheiten anzueignen. Deswegen priorisiere die Beziehung zu dem Herrn, die Zeit mit Gott. Liebe deinen Nächsten ehrlich und freu dich ehrlich mit deinem Nächsten, indem du regelmäßig stille wirst und auch dich wirklich darüber freust und Gott dankst für die Segnungen, die der andere bekommen hat, nicht du. Im Himmel, da wird es kein Leid geben. Aber interessanterweise wird es nicht wie beim Gleichnis für alle den gleichen Lohn geben, weil da wird es unterschiedlichen Lohn geben. Und trotzdem wird es dort keine Diskussion geben. Es wird keinen Streit geben. Wir werden nicht beleidigt sein. Wir werden es dem anderen gönnen. Wir werden uns ehrlich mit freuen, weil der Satan nicht ist, der uns dann einredet, eigentlich hättest du das verdient. Eigentlich hättest du das haben müssen. Keiner wird es uns mehr einreden. Wir werden ehrlich miteinander froh sein über den Lohn, den wir alle dort bekommen werden. Es wird ein Ort echter christlicher Liebe sein. Und vor allem wird Gott geehrt, der den Lohn dort austeilen wird. Und so möchte ich dich auch, oder so wünsche ich dir, dass diese Hoffnung auf diesen Ort, stell dir vor, ein neidfreier, ein sündfreier Ort, die Hoffnung einmal dort zu sein. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du einmal dort sein. Dann hast du diese Hoffnung, einmal bei Gott zu sein, wenn er dein Heiland ist, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Schuld bezahlt hat. Und ich hoffe einfach, dass diese Hoffnung auf diesen Ort, wo es keine Sünde gibt, dass es uns motiviert, den guten Kampf zu kämpfen. Dass es uns motiviert, auch jetzt schon hier auf der Erde einen Vorgeschmack zu haben, wie es sein könnte, einen neidfreien Ort zu erleben. Schon hier zu erleben, was uns letztlich dann dort erwartet, ja. Die Freude, und das soll uns auch antreiben, jetzt schon die Abwesenheit von Neid zu erleben in deinem Leben. Das wünsche ich dir einfach. Prüf dein Herz. Vertraue dich vielleicht jemandem an, wenn du mit etwas zu kämpfen hast. Und lasst uns unser Verlangen auf Gott ausrichten. Lasst uns einander lieben und uns füreinander freuen. Und lasst uns Gott vertrauen, dass er in seiner Souveränität wirklich keine Fehler macht. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du gute Geschenke machst, Herr. Und du hast uns eigentlich bereits das Kostbarste gegeben, was du hast, nämlich dein Sohn, Jesus. Du hast ihn für uns alle gegeben und keiner kommt zu kurz, Herr, sondern er ist für uns alle da. Und ich danke dir für die Vergebung, die wir in Jesus haben. Danke für dieses unfassbar große Geschenk. Und darüber hinaus, Herr, segnest du uns auch mit Begabungen, mit so vielen Mitteln, die du uns anvertraust, mit Segnungen, Herr. Und du hast es verteilt nach deiner Souveränität, nach deinem Verständnis, so wie es gut für uns ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch zu lernen. Hilf uns bitte, uns selbst zu prüfen, ehrlich zu uns zu sein, ehrlich vor dir zu sein und das, was dir nicht gefällt, ja, das auch wirklich abzulegen und das zu suchen, was dir gefällt. Und vor allem als Priorität die Zeit mit dir, Herr. Hilf uns, einander ehrlich zu lieben, einander zu dienen, uns einander unterzuordnen und vor allem auch miteinander zu freuen. Einfach mit dem Wissen, Herr, dass das, was du gibst oder das, was der andere hat, dass du es gegeben hast und dass du keine Fehler machst. Auch all das, was du uns in unserem Leben gibst, Herr, das ist alles von dir gewollt und es ist gut. Danke, dass wir als geliebte Kinder von dir wissen dürfen, dass nichts widerfährt, was nicht gut für uns ist. Danke, dass wir uns so getragen wissen dürfen. Und ich bitte dich einfach jetzt in diesem Prozess, dass wir da auch nicht nachlässig werden, sondern dass wir Neid in unserem Leben angehen, dass wir es ernst nehmen und dass du uns hilfst, Herr, dass du uns befähigst und auch die Kraft dazu schenkst, das zu überwinden. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.